Okay. Seht ihr mich? Ich sehe dich. Das ist sehr laut. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut hören. Ich finde es krass, wie ein Satz so unterschiedlich gebraucht werden kann und so unterschiedlich gemeint sein kann. Ich meine, wenn wir uns mal erinnern, wie unterschiedlich ihr euch jetzt gerade eben aufgestellt habt, also hier waren irgendwie so gefühlt 4 Menschen, die gesagt haben, ich sehe dich, klingt nice. Die Mitte war irgendwie komplett voll mit, oh, kann so oder so sein. Es waren aber auch noch deutlich mehr als bei positiv, bei negativ da hinten, die gesagt haben, ich sehe dich, klingt für mich jetzt erstmal nicht so gut. Ich sehe dich kann so viele Zwischentöne haben, wie wir es jetzt ja auch gerade in diesen Videoclips gesehen haben. Ich weiß nicht, wie oft ihr diesen Satz schon gehört habt. Ich habe diesen Satz schon in den unterschiedlichsten Facetten gehört. Der kann ja irgendwie ermahnend gemeint sein. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Schule schon mal gehört habt. Ich habe das ein paar Mal gehört. Wenn man dann da irgendwie gerade in der letzten Reihe versucht, mit Filzstift einen Lichtschwertkampf mit seinem Kumpel auszuführen so, und gerade am Gewinnen ist und dann die Lehrerin so, ich sehe dich. Okay, sorry. Eltern können das. Ich sehe dich heißt, benimm dich. Oder anderes Setting, man ist am Bahnhof unterwegs und man sucht jemanden. Es ist eine total riesen Menschenmenge, alle laufen durcheinander, man ist am Telefon, wo bist du? Ja, auf Gleis 5, ich bin an Gleis 5. Und man guckt dann rum und sieht dann, ich sehe dich. Erleichterung. Kann Freude sein, man kommt wieder zurück in die Schule nach den Sommerferien. Ich sehe dich. Habe ich nie gemacht, natürlich. Oder so eine richtige, es kann auch richtig Sicherheit geben, dieser Satz. Stellt euch mal vor, ein Kind verläuft sich im Supermarkt, ist verloren gegangen, steht so zwischen den Erbsen und den Möhren und fängt natürlich an zu heulen. Wer mag schon Erbsen? Und die Mutter kommt um die Ecke und sagt so, hey, alles gut, ich sehe dich. Ich sehe dich. Kann Sicherheit geben. Oder komplett umgekehrt in dieser unfassbar düsteren und komischen Szene aus der Herr der Ringe, wo es ein riesiges Feuerauge ist und sagt, ich sehe dich. Hier gibt es nichts für dich, nur den Tod. Okay. Eine Drohung. Jemand findet dich, jemand sieht dich, von dem du auf keinen Fall gesehen werden wolltest, von dem du auf keinen Fall gesehen werden darfst. Vielleicht von einem Feind. Wenn man entdeckt wird, dann gibt es kein Entkommen. Man wird ausgeliefert, man ist durchschaut, man fühlt sich nackt, man fühlt sich gefangen genommen. Man fühlt sich durchschaut von jemandem, der das, was er findet, dazu benutzen will, dir etwas Böses zu tun. Oder es muss ja nicht mal etwas Böses sein, es reicht ja schon, wenn dich jemand so gut kennt, weil du ihm erlaubt hast, in dich, in dein Herz oder in deine Seele zu gucken, um das dann so ein bisschen gegen dich zu verwenden. Weil man nicht mehr zusammen ist oder... Kennt ihr vielleicht auch vom Umgang mit Geschwistern, man weiß ganz genau, wie die sind, man weiß ganz genau, welche Knöpfe man drücken muss, damit die an die Decke gehen. Bei seinen Eltern weiß man das auch. Das ist so, ich sehe dich, okay, mal, ich wurde gesehen von meinem Bruder und ich weiß, wenn der das meinen Eltern erzählt, habe ich Hausarrest. Hoffentlich nicht. Und dann wiederum gibt es auf der anderen Seite fast nichts Schöneres, wie wir es dann in der Szene von Avatar gesehen haben, als gesehen zu werden, verstanden zu werden, von jemandem, der einen mag, von jemandem, der einen lieb hat, der Gutes für einen möchte, bei dem man sicher ist, wo dann heißt, ich sehe dich, ich erkenne dich, ich weiß, wer du bist, ich weiß, wie du tief in dir drin bist. Ich liebe, was ich sehe, ich liebe dich, ich sehe dich, was dich ausmacht, was dich bewegt. Ich sehe dich. Kann das eine bedeuten, aber auch genau das andere. Verrückt, oder? Und ich glaube, es ist deshalb so, weil dieser Satz zu 100% ein Beziehungssatz ist. Also in welcher Beziehung steht das Ich und das Dich, das Ich und Du zueinander? Wer sieht mich denn da? Also wenn ihr gerade eben gesagt habt, wie klingt dieser Satz für euch, ich sehe dich. Ich bin mir relativ sicher, dass ihr irgendjemanden im Hinterkopf hattet, der diesen Satz zu euch sagt. Und es macht einen riesen Unterschied, wer den zu einem sagt. Ist es ein Feind oder ist es ein Freund? Und dann empfindet man entweder Freude oder Angst, Liebe oder Hass. Sicherheit oder Panik, Erleichterung oder man schämt sich. Der Satz funktioniert nie ohne Beziehung, ohne diese Beziehung zwischen ich und du, ich und dich. Denn sich sehen, sich angucken bedeutet immer, man nimmt sich wahr. Man hat eine Beziehung zueinander, ob sie jetzt gut ist oder schlecht. Wer mich ansieht, dem bin ich nicht egal. Selbst meinem größten Feind nicht. Also man kommt irgendwo hin und da sitzt der größte Feind, die größte Feindin und hat den hasserfülltesten Blick und durchlöchert einen mit, keine Ahnung, Blitzen, irgendwas, was aus den Augen kommt. Aber man kann relativ sicher sagen, ich bin dieser Person nicht egal. Sie hasst mich. Und das gibt ja auch Leute, die daraus Kraft ziehen. Euer Hass ist mein Stolz. Keine Ahnung, Hauptsache, man wird wahrgenommen, man wird gesehen. Yes. Da reicht einem auch der Hass. Und so unangenehm und schlimm Hass ja auch sein kann, am schlimmsten ist es dann ja eigentlich gar nicht gesehen zu werden. Überhaupt nicht wahrgenommen zu werden. Und wir Menschen tun ja wirklich alles, damit das nicht passiert. Manche Leute stellen sich auf die Bühne und reden vor einem Raum voller Menschen, nur damit sie gesehen werden. Andere machen das durch Outfits, andere machen das über Social Media, andere machen das über Lautstärke, zur Not streiten oder schreien, damit man gesehen wird, wahrgenommen wird. Denn stell dir mal vor, du kommst in einen Raum rein und niemand guckt hoch. Niemand. Es ist brutal. Das ist vernichtend. Keiner bemerkt dich. Keiner wirft dir einen Blick zu. Übersehen werden fühlt sich an wie unwichtig sein. Egal sein. Es spielt keine Rolle, ob man da ist. Es hätte gar keinen Unterschied gemacht, ob die Tür auf und wieder zugegangen wäre, außer jemand hätte vielleicht seine Jacke enger gezogen, weil Luft reinkam. Aber ob man selbst bei der Luft war, juckt niemanden. Ich sehe dich. Am Anfang von Kapelle haben wir euch gefragt, wie fühlt ihr euch bei diesem Satz? Ohne zu sagen, wer euch sieht. Das habt ihr dann mit eurer Fantasie entschieden, wer euch sieht. Aber ich möchte euch jetzt noch mal ganz konkret fragen. Was macht es mit euch, wenn ihr euch vorstellt, Gott sagt diesen Satz zu euch? Gott sagt, ich sehe dich. Ihr müsst euch nicht bewegen, ihr dürft das einfach für euch kurz überlegen. Ich sehe dich. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. In der Bibel gibt es eine Person, die hat all das, wovon ich eben geredet habe, erlebt. Diese komplette Bandbreite von gesehen werden, sie wurde komplett übersehen, sie war egal. Dann wurde sie gesehen, wäre aber dann doch lieber unsichtbar geblieben. Und dann wurde sie gesehen und das war ihre Rettung. Und diese Person heißt, diese Frau heißt Hagar. Und ihre Geschichte steht in 1. Mose, also dem ersten Buch in der Bibel, in Kapitel 16. Und Hagar ist eine Sklavin. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal von Abraham gehört hat. Ja? Achso, nee, ich wollte nur gerade wissen, was auf der Folie ist, weil ihr gerade so rüber geguckt habt. Wenn das schon ein Bild ist, dann Folie zurück, bitte. Das brauchen wir noch nicht. Hagar ist die Sklavin von Abraham. Also Abraham war ein großer Familienvater, der hatte Vieh, der hatte Zelte, der ist so von Wasserstelle und Weidegrund zu Weidegrund gezogen, brauchte halt viele Leute, die arbeiten. Und dazu gehörte Hagar. Und Hagar war nicht nur irgendeine Sklavin, sondern Hagar kam auch noch zusätzlich aus Ägypten. Heißt, in Israel war sie Ausländerin. Und Sklavin bedeutet, du bist Besitz. Du bist im Grunde egal. Also Sklaven kriegt man ja neue. Die arbeiten dann mit, die sind dann da, gehört auf jeden Fall zu Abraham. Sie war weit weg von zu Hause, in einer anderen Kultur, ihre Familie war nicht bei ihr. Sie wurde nicht gesehen. Dann gab es aber ein Problem in der Familie von Abraham. Abrahams Frau konnte keine Kinder kriegen. Aber sie brauchten unbedingt ein Kind, ein Nachkommen. Und dann hat sich Abrahams Frau Sarah einen Plan überlegt und dachte, naja, wenn ich keine Kinder kriegen kann, vielleicht eine andere Frau. Nehmen wir doch Hagar. Und Hagar wird zu Abraham gebracht. Sie wird schwanger und denkt dann, ich war die ganze Zeit Sklavin, jetzt bin ich ja schwanger, vielleicht bin ich jetzt ja die neue Frau des Chefes, vielleicht kriege ich jetzt endlich ein bisschen Liebe, jetzt endlich ein bisschen Ansehen. Und musste dann erleben, aber auf gar keinen Fall. Du bist unsere Sklavin und du gehst zurück auf deinen Platz. Und Sarah, die Frau von Abraham, hat Hagar gemobbt. Hagar wurde gemobbt und gemobbt und gemobbt, bis es so schlimm wird, dass sie in die Wüste flieht. Hochschwanger. Eine schwangere Frau, die sich aufmacht und sagt, ich renne lieber in die Wüste, keine Ahnung wohin, auf jeden Fall wird es dort besser sein als hier, als das, was ich hier jetzt gerade erlebe. Und in der Wüste läuft sie und bricht irgendwann an einem Wasserloch zusammen. Verzweifelt und einsam und weiß nicht weiter. Ich hoffe, ihr musstet noch nie hochschwanger in die Wüste fliehen. Aber vielleicht kennt ihr ähnliche Situationen oder die euch auch einen solchen Druck machen, die euch auch so eine Angst machen, dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst hier eigentlich raus. Aufgaben, vor denen ihr nicht fliegen könnt, Menschen, die auf euch irgendwo warten, keine Ahnung. Manchmal haben wir das auch, dass wir einfach nur noch raus müssen. Und keine Ahnung wohin, Hauptsache weg. Ich halte es nicht mehr aus. Ich schaffe das nicht mehr. So ging es Hagar. Und Hagar sitzt da in diesem Wasserloch und plötzlich passiert etwas. Hagar hört eine Stimme. Und diese Stimme sagt, Hagar, Hagar, woher kommst du? Und wo gehst du hin? Und Hagar hört Gott. Gott spricht zu Hagar und fragt sie, wie geht es dir? Was hast du erlebt? Wo kommst du gerade her? Was sind deine Pläne? Wo willst du hingehen? Und Hagar versteht, hey, dieser Gott, der hört mir zu. Dieser Gott, dem bin ich nicht egal. Dieser Gott interessiert sich für mich, für meine Geschichte, für die Geschichte einer Sklavin, für die Geschichte einer Frau, die vertrieben wurde, für mich, die von jedem nur entweder übersehen wurde oder gemobbt wurde. Aber Gott kommt und fragt, wie geht es dir? Was sind deine Pläne? Und Hagar versteht etwas ganz Wesentliches über Gott und sie gibt ihm einen eigenen Namen. Sie sagt, das war Gott, das war dieser Gott. Aber welcher Gott? Ich weiß, es war Elroa, so nennt sie ihn. Ich übersetze das mal für uns, weil wir nicht so gut Hebräisch können. Sie nennt ihn, und jetzt kommt das Bild, falls es da nicht schon ist, ich habe keine Ahnung, okay. Hagar nennt ihn, und da seht ihr sie auch unten sitzen, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der sich dafür interessiert, wie es mir geht. Du bist ein Gott, der sich dafür interessiert, was ich mache und was ich vorhabe. Du bist ein lebendiger Gott, im Gegensatz zu diesen goldenen Statuen, die ich aus meiner Heimat kenne, die da in den Tempeln stehen. Du bist nicht nur eine Figur, sondern du sprichst und du hörst wirklich und du greifst ein. Und besonders war für Hagar an der Stelle, dass Gott sie nicht nur sieht, sondern es gut mit ihr meint. Er möchte ihr helfen, er möchte sie ermutigen, er möchte sie aufbauen und er möchte sie nicht vernichten. Dadurch, dass er sie sieht. Im Gegensatz zu den anderen Menschen, von denen sie vorher gesehen wurde. Und das ist krass. Hagar erlebt, wenn Gott sagt, ich sehe dich, dann sagt er es wie in dieser zweiten Szene, die wir gesehen haben, bei Avatar, die mit diesem blauen Menschen. Er sieht, er erkennt, wie es uns geht, er blickt in unsere Seele, aber nicht wie dieses fette, eklige, kontrollierende Feuerauge, das einen unterwirft, oder vernichtet, sondern er nutzt seine Macht, in unser Herz zu sehen, nicht aus, sondern handelt liebevoll, fürsorglich, greift mit seinem Wissen unterstützend ein. Und bei Hagar tut er es, indem er ihr verspricht, sie wird nicht zugrunde gehen, er wird auf sie aufpassen, sie darf wieder zurückgehen zu dieser Familie, dort wird sie nicht kaputt gehen und sie wird ein gesundes Kind bekommen und das soll sie Ismael nennen. Und das heißt, Gott hat mich gehört. Auch eine spannende Geschichte, wie Gott Hagar begegnet ist, sie gesehen hat. Ein Gott, der Hagar sieht, ein Gott, der mich sieht, der uns sieht, ist ein Gott, dem ich und das, was mich bewegt, meine Ängste, meine Kämpfe nicht egal sind, dem ich nicht egal bin. Und das finde ich so krass, wenn wir uns das mal vorstellen. So Gott, der Schöpfer der Welt, der große Gott, guckt auf die Erde, schaut dich an und sagt, hey, ich sehe dich. Ich sehe dich. Das ist krass. Vielleicht kennt ihr diesen berühmten Segensspruch, vielleicht hattet ihr den auch schon bei Konfi mal. Der Herr segne dich und behüte dich. Kennt ihr den? Wisst ihr, wie er weitergeht? Irgendjemand? Dürft ihr auch gerne reinrufen. Weiß irgendjemand, wie dieser Satz weitergeht? Wir probieren es mal zusammen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse und sei dir gnädig. Der Herr erhebe und gebe dir seinen Frieden. Ja, das war schon gut. Im Grunde, ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber nachgedacht habt, was wir da eigentlich sagen. Oder was euch, wenn gesegnet wird, überhaupt dazu gesprochen wird. Im Grunde heißt das nichts anderes als, ich wünsche dir, dass du erfährst, dass du merkst, dass Gott dich anguckt. Dass Gott dich sieht. Dass du siehst, wie sein Gesicht aber nicht nur da ist und nicht nur denkst, okay, Gott guckt zu, komisch. Sondern merkst, dass Gottes Gesicht anfängt zu leuchten, wenn er dich anguckt. Kennt ihr das? Was das mit einem macht, wenn man angestrahlt wird? Nicht von so einem Licht, sondern von einem Menschen? Seid ihr schon mal in den Raum gekommen und jemand hat so gemacht, so? Wart ihr schon mal verliebt? Habt ihr schon mal erlebt, dass jemand in euch verliebt ist? Also das ist krass, das verändert alles. Also man kommt irgendwo hin und jemand macht so, geil, ich freue mich, dass du da bist. Das ist krass. Und so guckt Gott, wenn er dich sieht. Sein Angesicht leuchtet über dir. Und er will nichts mehr, als zu wissen, wie es dir geht, was dich beschäftigt. Und was dich beschäftigt, er kümmert sich um dich und möchte für uns sorgen. Wenn wir seinen Blick bemerken und darauf antworten. Ich sehe dich. Wie geht es dir, wenn du diesen Satz hörst? Was löst er in dir aus, wenn du dir vorstellst, Gott sagt diesen Satz zu dir? Ich möchte euch einladen, in den nächsten Monat, in die nächste Zeit, diesen Satz mal mitzunehmen. Ich sehe dich. In die Situation in eurem Alltag, sei es zu Hause, sei es in der Schule, und probiert mal wirklich davon auszugehen, dass das stimmt, dass es einen Gott gibt und dass der zu euch sagt, ich sehe dich. Und probiert vielleicht mal, euch in den Situationen des Alltags daran zu erinnern oder sogar darauf zu antworten und zu sagen, wow, Mathe, danke, dass du mich siehst. Danke, dass du weißt, was das mit mir macht. Danke, dass du weißt, was es mit mir macht, diesen Scheißbus nehmen zu müssen und so weiter. Oder Gott einfach zu erzählen, wie mit einem Freund oder mit einem Vater oder mit einer Mutter zu erzählen, was beschäftigt mich gerade? Wie geht es mir? Was habe ich erlebt? Wo brauche ich vielleicht gerade Hilfe? Probiert das mal aus. Wer Lust hat, kann es uns auch gerne schreiben, was es mit ihm gemacht hat, pro oder contra. Weil ich glaube, dass es stimmt, dass Gott uns sieht, dass Gott dich sieht. Und dass es ihm wichtig ist, wie es dir geht. Weil du sein Kind bist. Wir wünschen uns, dass du, wenn du diesen Satz hörst, ich sehe dich, es denken kannst wie Hagar und auch zu Gott irgendwann sagen kannst, hey, du bist ein Gott, der mich sieht. Danke. Amen.